grundsätzlich müssen wir Anreize schaffen. Das muss das Ziel sein. Und Anreiz ist in erster Linie bei Wirtschaftsunternehmen eine gewisse Lukrativität, das zurückzugeben, und einen Service, der das sehr einfach macht, an uns die Produkte zurückzugeben.
Herzlich willkommen zum TwinSize Podcast. Heute im Gespräch Dr. Jürgen Miller. Er ist Hauptabteilungsleiter Product Support and Release Management und Mitglied im Nachhaltigkeitskomitee der SEW Eurodrive, einem typischen Hidden Champion, der gar nicht mehr so hidden ist. 22.000 Mitarbeitende erwirtschaften in 54 Ländern über 4 Milliarden Euro Umsatz. Jürgen ist auf vielen Veranstaltungen als Redner aktiv und teilt seine Erfahrungen und die Fortschritte bei SEW zum Thema Kreislaufwirtschaft. Er ist ein wirklich spannender Gesprächspartner und berichtet heute über die Reise zu mehr Kreislaufwirtschaft bei der SEW Eurodrive. Und hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Nachhaltigkeit wird für viele Unternehmen zum zentralen Thema. Egal ob CSRD, EUDR, LKSG, CBAM oder CSDDD. Die größte Herausforderung für die Verantwortlichen ist es, Überblick zu behalten und den richtigen Weg für das eigene Unternehmen zu finden. Auf dem SOS 24, also dem Sustainability Osapiens Summit 24, dem führenden Nachhaltigkeitsevent in Europa, bekommen Verantwortliche Antworten auf ihre Fragen. Über den Code ESENDRI könnt ihr euch unter esendri.com/SOS24 ein kostenfreies Ticket für die Veranstaltung holen. Das Beste daran, wir werden auch mit vor Ort sein, also du kannst uns vor Ort hautnah kennenlernen und live erleben. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Jürgen, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank, Julian, für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier heute dabei sein darf.
Jürgen, du bist ja Musiker, wie ich von dir weiß. Welche Learnings lassen sich denn von deiner Musikerkarriere auf die nachhaltige Transformation von SEW Eurodrive übertragen?
Ja, das ist eine witzige Frage. Also ich muss mal sagen, ich bin Amateurmusiker. Ich interessiere mich sehr für Jazzmusik, habe aber auch mal im Klassikorchester gespielt und da habe ich eigentlich sehr viel gelernt. Und wenn man mal genau hinschaut, dann ist eine Band oder ein Orchester auch eine kleine Firma, kann man so sehen, mit einer Führung, mit Mitarbeitern, mit einer gewissen Expertise, mit Fertigkeiten und Können. Und man muss alles zum Spielen und Klingen bringen. Und das bedeutet natürlich, jeder muss in so einer Band oder in einem Orchester einen Beitrag leisten, hat auch eine gewisse Verantwortung. Man muss sich einordnen können, man muss auf Augenhöhe miteinander sprechen und man hat auch immer einen Transformationsprozess. Und zwar einen Transformationsprozess, wenn man ein Programm neu erarbeitet von einem untrainierten Rohzustand in ein fertiges Endprodukt, was man dann auf der Bühne präsentiert. Und dieser Transformationsprozess erfordert es natürlich, dass jeder seinen Beitrag leistet, dass jeder trainiert, um auch technisch die Fertigkeiten zu haben, sein Instrument beherrscht, die Stücke beherrscht. Das erfordert natürlich eine Einigung in Bezug auf Programm und auf die endgültige musikalische Ausführung. Und ja, am Ende steht dann ein Ergebnis, wo man dann, sage ich mal, auf die Bühne geht und einen Schuss hat, ein bisschen Lampenfieber und zeigt, was man über Monate erarbeitet hat. Und gerade bei Live-Musik ist es natürlich sehr spannend. Da hat man nur einen Schuss. Im Studio kann man 15 Mal einspielen und das Live-Erlebnis, das Zusammenwirken der Musiker, das ist das, was mir wahnsinnig Spaß macht. Und ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich habe unheimlich viel gelernt, gerade dieses Einordnen im Team, das Behandeln aller Bandmitglieder auf Augenhöhe. Und sind ja nicht nur die Bandmitglieder, es ist wie bei einer Firma, da hat auch die Putzfrau eine Rolle und Musiker überschätzen sich manchmal gerne. Das heißt, sie meinen, die, die auf der Bühne die Gitarre bedienen, sind die wichtigsten, aber der Techniker, der den Sound macht, der die Aufnahme macht und der Roadie, der das Zeugs zusammenstöpselt und auf die Bühne schleppt, hat genau den gleichen die wichtige Aufgabe und muss auf Augenhöhe behandelt werden. Und da habe ich unheimlich viel gelernt. Und macht es auch weiterhin mit Leidenschaft.
Super. Diesen Ball würde ich sehr gerne aufnehmen. Welche Rolle siehst du denn bei dir? Du hast gerade verschiedene Rollen im Rahmen dieses Konzertes von der Putzfrau über den Roadie, über den Gitarristen beschrieben. Welche Rolle siehst du bei dir, bevor wir gleich noch mal ein bisschen mehr auf SEW und deine Rolle bei SEW eingehen?
Also jetzt portiere ich natürlich wieder ein paar Eigenschaften, die ich im Beruf gelernt habe, in die Band rein. Was Disziplin angeht, was das Einfordern von Ergebnissen angeht in einer bestimmten Zeit, was Pünktlichkeit angeht, was auch den Kundenfokus angeht, weil ich sag mal, ich habe ja gerade eben gesagt, mancher Musiker überschätzt sich selbst und so entsteht manchmal irgendwie die Vorstellung, die Kundschaft, also das Publikum, muss einfach das schlucken, was wir präsentieren, egal ob sie es hören wollen oder nicht, weil wir sind die Künstler und wir haben die künstlerische Freiheit. Und ich sage, nein, wir müssen gucken, ob wir auf einer privaten Feier Salonmusik machen mit meiner Jazzband, die nicht anstrengend sein darf, oder ob wir in einem Jazzclub spielen, wo die Jazzpolizei, das Fachpublikum sitzt, die sehr aufmerksam hören, was wir da machen, auch alles verstehen. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Zielgruppen und dementsprechend muss die Musik auch passen. Und wie bei der Firma muss man eben kundenorientiert sich verhalten. Und meine Rolle, ich versuche mich jetzt nicht zu überschätzen. Ich bin jetzt kein musikalisches Genie. Ich bin ein ordentlicher Amateurmusiker mit Begeisterung, aber ich bin nicht der, der komponiert und der größte Kreativgeist. Mache ich zwar auch, also es gibt auch Stücke von mir, aber ich bin nicht der größte Musiker unter allem. Ich bin mehr der, der den Laden zusammenhält.
Der Dirigent sozusagen.
Sozusagen.
Gefällt mir sehr gut. Jetzt nehmen wir uns doch mal noch weiter mit, nachdem ich da gerade noch eine spannende Parallele der Transformation entdeckt habe, weil ganz viele Unternehmen, die entwickeln Lösungen, wo sie gar nicht wirklich wissen, wer ist die Zielgruppe und was sind deren Bedürfnisse. Deswegen gefällt es mir sehr gut, dass du nochmal gesagt hast, wenn man Musik macht oder wenn man transformiert, wenn man Lösungen entwickelt, ist es sehr wichtig, seine Kundschaft zu kennen und die Bedürfnisse der Kundschaft. Blicken wir nochmal von der Transformation allgemein auf SEW als, wie gesagt, Hidden Champion. Das Unternehmen kennt man in Süddeutschland, glaube ich, kennt es jeder. In der Welt auch. Ich hatte eingangs gesagt, 54 Länder. Also ihr seid schon wirklich ein Global Player auch mittlerweile. Sag uns doch bitte nochmal ein bisschen was zu SEW. Vielleicht auch zu dem Zitat, was ich schon häufiger auch im Gespräch mit dir gehört habe. Menschen wollen keine Produkte, sie wollen Lösungen, hat Ernst Blickle gesagt, der Schwiegersohn des Gründers der Süddeutschen Elektromotorenwerke. Was seid ihr für ein Unternehmen? Wo kommt ihr her? Wie tickt ihr? Und welche Lösungen entwickelt ihr für eure Kunden?
Ja, also du hast schon eine ganze Menge vorweggenommen über die Firma SEW, die Abkürzung Süddeutsche Elektromotorenwerke. Muss man auch erstmal sagen, dass wir Elektromotoren bauen. Unsere Kernaufgabe und unsere Produkte sind die Produkte der Antriebstechnik. Wir stellen Getriebemotoren her, die zugehörige Antriebselektronik, um Drehzahl und Drehmoment einstellen zu können. Wir haben Steuerungen, die Applikationslösungen ermöglichen. Wir haben funktionale Sicherheit im Programm. Wir haben Software im Programm, Bediensoftware. Und wir haben natürlich, damit verdienen wir auch wirklich den größten Anteil unseres Geldes, Getriebe jeglicher Version im Angebot. Und damit können wir fast jede Kundenanwendung bedienen, von dem kleinen Motor, der beispielsweise ein Garagendach öffnen würde, bis zu einem Motor und Getriebe, was ein Stadiondach öffnet. Wir sind auch öfters bei Olympischen Spielen mit dabei mit unseren Lösungen. Und damit sind wir groß geworden. Und du hast gerade eben den Ernst Blickle erwähnt, der sozusagen der Übervater unserer Firma ist. Er hatte in den 60er Jahren schon die geniale Idee eines Baukastens. Das heißt, wir als Firma produzieren in Fabriken Einzelteile, Zahnräder, Wellen, Rotoren, Gehäuse, die dann dezentral auf der Welt in sogenannten Montagezentren zu einem fertigen Antrieb komplettiert und zusammengebaut werden. Das ermöglicht es, aus einer überschaubaren Anzahl von Einzelteilen eine nicht überschaubare Vielzahl an Produktvarianten zu erzeugen, weil wir können Getriebe mit ihren Übersetzungen und ihren Getriebetypen kombinieren mit verschiedenen Motoren, können das wieder kombinieren mit unterschiedlichen Motoren, dynamische oder weniger dynamische. Wir können das ergänzen mit Optionen wie einer Bremse beispielsweise, mit funktionaler Sicherheit, mit Gebern, mit Sensorik. Das ist unüberschaubar, was wir an Produktvarianz herstellen können. Und unser Anspruch ist, das natürlich nicht nur in Großserien zu machen, sondern jedem Kunden sein Produkt maßzuschneidern, auch in kleinen Stückzahlen. Also wir gehen runter bis zur Stückzahl 1 und sind in der Lage, das durch unsere ausgefeilte Produktionstechnik und unsere logistischen Prozesse sehr schnell auch bereitzustellen. Lieferfähigkeit ist ein echtes Wettbewerbsthema und wir sind eigentlich in der Lage, sehr, sehr schnell den Antrieb bereitzustellen. Das hat uns groß und erfolgreich gemacht.
Und ich glaube, gerade die letzten Jahre, die waren ja auch gerade, du hast Lieferkette angesprochen, das war ein riesiges Thema. Gerade während Corona gab es da einige Herausforderungen. Ich glaube, gerade das war dann häufig wahrscheinlich ein Gamechanger, der euch auch in vorderste Position gebracht hat bei Kunden, wenn ihr es nicht sowieso schon wart, könnte ich mir gut vorstellen.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir nicht best in class. Wir sind jahrelang sehr, sehr gut gefahren mit unseren logistischen Prozessen, wo wir Komponenten und Material beziehen konnten, so viel wie wir wollten, jederzeit. Und wir haben uns logistisch so optimiert, dass im Prinzip die Produkte und Komponenten vom Lastwagen direkt in den Fertigungsbereich gefahren wurden. Und wenn dann die Lieferkette unterbrochen wird, dann hat man natürlich Probleme. Und wir haben auch Schwierigkeiten gehabt. Wir haben große Lieferverzüge gehabt. Wir haben einen großen Rückstand gehabt, weil wir nicht liefern konnten, aber wir haben extrem gelernt in dieser Zeit. Wir haben gelernt, dass unsere bisherige Strategie nicht ausreicht, dass wir uns für die Zukunft resilienter aufstellen müssen. Das heißt, wir brauchen größere Lager und bauen die auch auf. Wir brauchen neue und andere Prozesse und da sind wir gerade dabei, von ganz oben bis in den Fertigungsbereich hinein das zu realisieren. Es hat uns aber insgesamt extrem zusammenrücken lassen, also Entwicklung, Produktbetreuung, was mein Bereich ist, und Fertigung haben extrem kooperativ miteinander gearbeitet, um den Kunden bedienen zu können.
Das heißt, das Orchester ist zusammengerückt, spielt jetzt noch besser als davor und die Zuhörerinnen freuen sich über noch besseren Musikgenuss, oder?
Perfekt beschrieben.
Lass uns noch mal ganz kurz auf eure Kunden blicken, weil wir jetzt eben gerade schon die Wichtigkeit betont haben, wie wichtig es ist, die Kunden zu kennen. Du hast gesagt, von der kleinen Garage bis zum Stadiondach. Jetzt gerade beim Thema Getriebe denken viele Leute ja auch immer an die Automobile beispielsweise. Ist das auch ein Tätigkeitsfeld, wo ihr unterwegs seid? Um die Zuhörerinnen noch ein bisschen mitzunehmen über die Varianz und die Bandbreite eurer Kundensegmente auch, oder? Wer sind so die typischen Kundengruppen, würdest du sagen?
Ich habe vorher schon gesagt, wir können sehr, sehr viele Lösungen anbieten. Wir sind auch in fast jeder Branche, in der irgendwas bewegt wird. Was wir nicht machen, sind Motoren für die Elektromobilität. Das ist eine Kernkompetenz der Automobilisten. Die lassen sie sich nicht wegnehmen. Die lassen ja von den Sitzen über die Scheinwerfer alles zuliefern und assemblieren das. Da wollen wir gar nicht in die Kernkompetenz eindringen und den großen automobilistischen Wettbewerb machen. Also da sind wir nicht. Und was wir auch nicht machen, sind Antriebe für elektrisch betriebene Züge, Eisenbahnen. Aber dazwischen bedienen wir das gesamte Feld der Fördertechnik und Logistik. Das heißt, wir sind auch im Automobilbereich tätig, aber nur in der Automobilproduktion, wo im Prinzip die Einzelkarossen durch die Fertigung bewegt werden und dann alle paar Meter ein Montagefortschritt stattfindet. Wir sind in der Lebensmittelindustrie tätig, Food and Beverage, da wird extrem viel Material bewegt, da wird extrem viel verpackt. Wir sind natürlich bei den Baustoffen, wir sind im Mining, also da, wo Schüttgut transportiert wird. Wir sind in den großen Krananlagen, in den Häfen. Flughafenindustrie ist einer unserer Kernkompetenzen, die ganze Flughafenlogistik. Was häufig versteckt unter den Transportbändern ist, ist sehr häufig SEW-Technik auf den Flugplätzen dieser Welt. Und es ist ein ganz großer Vorteil für uns, dass wir so diversifiziert sind, dass wir so viele Branchen bedienen können, weil wenn es mal eine Krise in der einen Branche gibt, dann hilft uns die andere. Und wir sind ja auch international sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben unabhängige Gesellschaften in 54 Ländern inzwischen auf dieser Erde. Und wenn es auch mal Kontinentalkonjunkturschwierigkeiten gibt, dann hilft der andere Kontingent, das Ergebnis der Gesamtgruppe aufrechtzuerhalten. Das ist unsere Stärke.
Vielen Dank. Also ich glaube, man bekommt ein gutes Gespür dafür. Wenn es euch nicht gäbe, steht die Welt gewissermaßen still, oder? So breit wie euer Aufgabenspektrum ist, eure Lösung. Ihr seid ja wirklich von A bis Z überall mit dabei, so wie das jetzt gerade klingt. Sehr spannend.
Ja, also ich will ein bisschen demütig bleiben. Die Welt dreht sich weiter, auch ohne uns. Dann würden unsere Wettbewerber unseren Part übernehmen. Aber unsere Kernkompetenz ist die Zufriedenheit der Kunden. Das ist unser Fokus. Und du hast ja vorher das Schlagwort von unserem Ernst Blickle genannt. Die Menschen brauchen keine Produkte, sie brauchen Lösungen. Das ist die Kernaussage. Das ist unsere Mission, die wir verinnerlicht haben. Wir helfen erstmal dem Kunden. Er kauft bei uns im Prinzip eine Versicherung mit dem Antrieb. Wir sind nicht die billigsten am Markt. Wir sind eher im Hochpreissegment. Aber wir fackeln auch nicht lange, wenn es ein Problem gibt. Da kann der Kunde per Telefon die Typenbezeichnung seines Antriebs durchnehmen. Innerhalb kürzester Zeit ist ein Servicemann da und schaut nach dem Problem, tauscht unter Umständen den Antrieb aus. Und wir sprechen erst hinterher übers Geld. Also bei uns braucht man nicht erstmal ein Angebot für einen Servicemann und hin und her, sondern wir versuchen schnell zu helfen. Und das wissen die Kunden wirklich zu schätzen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Zeit ist ja häufig Geld, ist nicht nur ein Sprichwort, sondern gelebte Praxis, glaube ich. Sehr spannend. Jetzt kann man sich das ja erstmal so weit, so gut alles vorstellen und denkt, ja, läuft doch alles, passt doch. Aber dennoch spielt das Thema der Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, wie ich von dir auch weiß. Wir haben uns ja selber auch bei einem Vortrag von dir kennengelernt zum Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Wo kommt dieses neue Thema her? Ist es denn so neu und welche Relevanz hat diese nachhaltige Transformation bei euch, bei SEW?
Ja, also das Thema ist natürlich nicht neu. Zum einen sind wir ja ein Familienunternehmen, sollte man vielleicht auch mal sagen. Wir sind keine Shareholder-Company mit vielen, vielen Anteilseignern, die wir auch in Form einer Dividende deren Engagement vergüten müssen. Wir haben die Familie Blickle weiterhin als Inhaber und Familienunternehmen, die denken weniger in kurzfristigen Geschäftsjahreszeiträumen, sondern die denken eher in Enkelzeiträumen. Das heißt, die Firma muss auch noch leben, wenn der Enkel vielleicht irgendwann mal einsteigt. Und deswegen geht's bei uns ein bisschen langfristiger zu. Und es geht, weil wir am Hochlohnstandort Deutschland produzieren und erst jetzt in den vergangenen 10 Jahren über 1 Milliarde hier investiert haben im Standort Bruchsal und Graben-Neudorf, geht's natürlich auch drum, die Firma und ihre Existenz zu sichern. Und deswegen sind wir schon immer sehr, sehr sparsam unterwegs gewesen. Und das beinhaltet ja die Nachhaltigkeit, nichts wegzuwerfen, was man noch brauchen kann. Und haben eigentlich so eine grundnachhaltige Geistesausrichtung, will ich es einfach mal nennen. Aber wir verspüren natürlich als Familienunternehmen auch die Verantwortung, die wir haben, vielleicht stärker als gewinnorientierte, börsennotierte Unternehmen. Denn uns ist klar, dass die Firma nur weiter existieren kann, wenn Kunden da sind und wenn Mitarbeiter da sind, die Produkte für die Kunden produzieren können. Und dazu muss die Welt ja einigermaßen in Ordnung sein. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die aufzeigen, wie stark die Bruttosozialprodukte der Länder schrumpfen werden, wenn wir in dieser Klimaveränderung jetzt nicht in irgendeiner Form Einhalt gebieten. Durch Umweltkatastrophen werden Zulieferfirmen und Kundenfirmen überschwemmt oder brennen in Waldbränden ab. Und wenn die Kunden weg sind, dann sind sie erstmal weg. Und wenn unsere Mitarbeiter betroffen sind, dann tut es natürlich extrem weh. Also aus diesem Gesichtspunkt ist uns klar, wir haben eine Verantwortung und wir müssen eine Existenzsicherung betreiben. Und da führt kein Weg an der Nachhaltigkeit vorbei und an der Veränderung bestehender Strategien.
Ja, was du gerade ansprichst, erinnert mich stark an zwei Impulse, die ich letzte Woche in Berlin beim Green Tech Festival mitbekommen habe. Einmal von der Co-Präsidentin des Club of Rome, die ganz deutlich gesagt hat, eben was du gerade auch gesagt hast, wenn wir auch in Zukunft als Unternehmen wirtschaftlich aktiv sein wollen, wenn wir auch da weiterhin Gewinne erzielen wollen, dann geht es nur auf einem intakten Planeten mit einem intakten Ökosystem. Sonst sind alle Kundenbeziehungen, alle Partnerschaftsbeziehungen wertlos ohne diesen intakten Planet. Das war das eine. Und das andere war von einem sehr, sehr renommierten Professor vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der gesagt hat, es ist 7-mal so teuer, jetzt nichts zu tun, als in die Nachhaltigkeit zu investieren. Ich glaube, das unterstreicht sehr deutlich, auch nochmal mit dem Blick von dir auf SEW, wie wichtig dieses Thema ist. Du bist ja auch im Nachhaltigkeitskomitee der SEW. Vielleicht kannst du uns da noch Einblicke geben, Zum einen, wo ist das Thema aufgehangen? Weil ich höre das ganz häufig bei Unternehmen, dass es dann einer mal mitbekommt, so hey, du hast doch gerade noch ein bisschen Zeit, kannst du mal das Thema Nachhaltigkeit bei uns anschauen? Also wo kam das Thema initial her mit Fokus und wo ist es heute aufgehangen? Ist es eher dezentral oder zentral?
Ja, also SEW Eurodrive beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten, glaube ich, 2013 die erste Nachhaltigkeitsstrategie, die auf Management-Ebene entwickelt und entworfen und auch in einem Dokument niedergeschrieben wurde. Aber damals hat der Planet noch nicht gebrannt, will ich mal sagen. Das Thema war noch nicht so im Fokus, weder bei uns in der Firma noch bei den Kunden. Und wir hatten zwar diese Nachhaltigkeitsstrategie, wir haben auch damals angefangen, die ersten nachhaltigen Produkte zu entwickeln. Können wir vielleicht später noch drüber sprechen, aber da war nicht alles wirklich erfolgreich oder erfolgreich in dem Umfang, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann ist das Thema so vor sich hingelaufen, aber nicht mit wirklich großem Druck vorangetrieben worden. Und wir haben Anfang der 20er Jahre, hat unsere Geschäftsführung auf Hauptabteilungsleiter, also auf der zweithöchsten Management-Ebene, Kollegen zusammengerufen und hat in mehreren Arbeitsgruppen die vier großen Herausforderungen dieser Welt bearbeiten lässt. Das sind für uns die vier Ds, wie wir das nennen. Das ist zum einen der demografische Wandel, also die Veränderung mehr zu einer alternden Gesellschaft, das Fehlen von Nachwuchskräften. Das ist zum zweiten die Digitalisierung, die überall wahrnehmbar ist, die jeder von uns tagtäglich auf dem Handy sehen kann mit allen Dienstleistungen, die man da inzwischen wahrnehmen kann. Das ist die Deglobalisierung, die gerade im Augenblick unheimlich stark die Welt in Atem hält. Wir sehen ja, dass die Lieferketten zerbrechlich sind und wenn die Lieferketten nicht funktionieren, dann funktionieren die Firmen auch nicht, dann können wir Kunden nicht beliefern und das hat so massive nachteilige Auswirkungen, dass wir eben sehr, sehr stark versucht sind und anstreben, uns weltweit resilienter aufzustellen. Das heißt nicht, dass wir uns aus den Kontinenten zurückziehen, sondern dass wir die Kontinente selber unabhängiger machen. Das heißt, da wo wir heute beispielsweise in der Elektronik in einem Zentralwerk in Bruchsal die Elektronik für die ganze Gruppe weltweit bedient haben und die Produkte dann um die Welt transportiert haben, versuchen wir dezentral kleine Fertigungen für Produkte, die sich gut verkaufen, aufzustellen. Also nicht die Spezialkonfigurationen, sondern diese Produkte, die jeder braucht, die eher einfachen Produkte. Aber damit können die Kontinente, beispielsweise China, dann unabhängig vom Stammwerk produzieren. Das war das dritte D und das vierte D, muss ich gerade nochmal nachdenken. Ist mir jetzt gerade entfallen, sorry. Aber wir waren ja bei dem Thema Nachhaltigkeit und wir haben dann in vier Arbeitsgruppen diese vier Ds bearbeitet. Ich war damals in der Arbeitsgruppe Dekarbonisierung, da sind wir schon beim vierten Begriff, der mir jetzt gerade entfallen ist, der eigentliche Begriff, um den es hier heute geht. Die Dekarbonisierung. Und haben dann unsere Nachhaltigkeitsstrategie komplett renoviert und überarbeitet und auf neue Beine gestellt und haben uns eben überlegt, wie wir uns künftig aufstellen müssen. Und eine unverzichtbare Aufstellung, die eigentlich jede Firma meiner Meinung nach braucht, ist die feste Verankerung eines Nachhaltigkeitsteams in der Firma, was sich hauptamtlich um dieses Thema Nachhaltigkeit kümmert. Wir haben ein Nachhaltigkeitskomitee gegründet. Da sind jetzt die Hauptabteilungsleiter aus verschiedenen Bereichen dabei. Das deckt eigentlich von der Produktion über den Vertrieb, über den Einkauf, über das Qualitätsmanagement, über mich als Vertreter der Innovation alle Firmenbereiche ab und jeder spielt seine Erfahrung rein, hat aber auch die Verantwortung, Nachhaltigkeitsthemen in seinem Bereich voranzutreiben. Und wir haben die Nachhaltigkeit also in diesem Nachhaltigkeitskomitee aufgehangen, dass einmal im Monat, manchmal auch öfters, sich trifft und über die Projekte spricht, sich abstimmt mit der Geschäftsführung in Bezug auf Budgets und Projekte, dort Geld und die Genehmigung für Arbeiten abholt, die unseren Nachhaltigkeitsbericht auch inhaltlich erarbeitet und jeder, der im Nachhaltigkeitskomitee ist, versucht in seinem Bereich die Projekte voranzutreiben.
Hinweis: Nachhaltigkeit ist teuer. KI klaut unsere Arbeit. Wer kennt diese Vorurteile nicht? Doch was ist da wirklich dran? Bei der Initiative Was morgen zählt, arbeiten wir als Essendri diese Vorurteile auf und lassen jeden zu Wort kommen. Normalerweise werden diese Themen immer von PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen oder UnternehmerInnen diskutiert. Das soll sich jetzt ändern. Gebe deine Stimme zu den Themen Nachhaltigkeit, KI, Fachkräftemangel oder Bürokratie unter wasmorgenzählt.de ab. Was morgen zählt mit AE. Für jeden Beitrag spenden wir 1 Euro an die Stiftung Kinder forschen. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Klick rein. Du hast eben nochmal gesagt, der ureigene Gedanke, nichts zu verschwenden. Das hat mich sehr an mein Gespräch mit dem Wilhelm Maus von Lorenz erinnert, der auch gesagt hat, eigentlich ist es ja gar nicht so innovativ, nichts verschwenden zu wollen. Das ist ja eigentlich eine urtraditionelle, auch schwäbische Eigenschaft, sag ich mal. Und ja, das hat mich da stark dran erinnert. Jetzt weiß ich von dir, dass du auch selber viel in Richtung Kreislaufwirtschaft tätig bist bei SEW Eurodrive. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was war da deine Rolle oder was ist da deine Rolle? Welche Projekte habt ihr da gemacht? Wie wird das Thema Kreislaufwirtschaft bei SEW denn gelebt?
Also Nachhaltigkeit ist ja ein Überbegriff für extrem viele Tätigkeiten. Da geht es um soziale Themen, da geht es um Innovation. Ein Thema ist die Dekarbonisierung und der Klimawandel. Wir haben ja die Ziele, die Sustainable Development Goals. Und eines dieser Ziele, ich glaube die Nummer 13, ist die Dekarbonisierung und der Klimawandel. Und wir bei SEW Eurodrive haben in diesem Gebiet vor 5-6 Jahren Aktivitäten gestartet. Jetzt muss ich vielleicht noch kurz was zu meiner Tätigkeit sagen, weil ich habe das am Anfang gar nicht gesagt. Du hast mich ja vorgestellt als Hauptabteilungsleiter for Product Support and Release Management, auf gut Deutsch, ist das die Serienentwicklung, also die Weiterentwicklung von Produkten, die bereits im Markt sind. Man trennt ja eigentlich die Neuentwicklung von Produkten, die gemäß einem Entwicklungsprozess abläuft, von der Serienentwicklung, also von all den Aktivitäten, die kommen, wenn die Produkte in den Markt gehen. Und da geht's ja eigentlich erst los mit dem Ärger, hätte ich jetzt fast gesagt. Dann kommen Kinderkrankheiten, da kommen Kundenbeschwerden, da kommen neue Wünsche von Vertriebskollegen, die das Produkt entdecken. Und es kommen neue Optionen, Funktionalitäten. Es kommt aber in der Elektronik auch das Problem, dass Bauteile abgekündigt werden und ersetzt werden müssen. Es kommt das ganze Qualitätsmanagement dazu und viele Wünsche aus der Fertigung, die auch ihre Prozesse permanent optimieren wollen. Und all das, was da läuft, wenn das Produkt im Verkauf ist, das macht meine Mannschaft. Und wir haben deswegen traditionell eine große Nähe zur Fertigung, weil wir natürlich, wie eben gesagt, versuchen auch die Fertigungsprozesse zu optimieren und die Produkte so zu gestalten, dass unsere Fertigung Geld spart und auch einfacher, besser assemblieren kann. Und durch diese große Nähe war eigentlich das Thema Kreislaufwirtschaft schon von Anfang an bei mir aufgehangen. Wir haben vor 10 Jahren, und da war ich noch nicht Hauptabteilungsleiter, da war ich Abteilungsleiter innerhalb der Entwicklung, haben wir den ersten voll nach Ökodesign-Kriterien entwickelten Umrichter in die Welt gebracht. Das war im Jahr 2013, 2014. Das Produkt haben wir Movi4U genannt und dieses 4 ist im Namen mit 4R abgekürzt. Das waren damals die Begriffe, wie wir eben returnen, refitten, remanufacturen und refurbischen. Und diesen Umrichter haben wir eben vor 10 Jahren schon entwickelt und haben damals uns erstmals auch mit der Footprint-Berechnung auseinandergesetzt, mit den Prozessen, mit den Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung, was man da überhaupt in den Prozessen machen muss, um nachhaltig zu entwickeln. Es ging damals, wie ich vorher sagte, noch ein bisschen mit angezogener Handbremse, hat dann aber wirklich Fahrt aufgenommen. Man sollte vielleicht noch sagen, mit diesem ersten Produkt hatten wir hohe Erwartungen. Ich war damals technische Projektleiter des Entwicklungsprojektes und wir waren stolz wie Bolle, als wir dieses Produkt fertig hatten, das sich mit ganz wenig Handgriffen montieren und demontieren ließ, das von der Elektronik her einen extrem hohen Wirkungsgrad hatte, niedrige Verluste hatte, das sehr smart war von der Bedienung. Aber wir waren nicht ganz so erfolgreich. Das Produkt war eigentlich für einfachste Applikationen gedacht, für Koffertransport im Flughafen. Aber es wurde durch modularen Aufbau ein bisschen teurer. Wir haben Steckerschnittstellen eingebaut, um es schnell auseinandernehmen zu können. Und wir haben es auch von der Funktionalität, um Bauteile einzusparen, auf das Allernotwendigste abgestreckt. Und da haben wir vielleicht ein bisschen zu viel gemacht in der Zeit, weil wir im Vergleich vielleicht zu einem Auto vergessen haben, das Radio einzubauen haben, die elektrischen Fensterheber, die Klimaanlage, und so ein Auto verkauft sich auch nicht als High-Runner. Und so ähnlich war das damals mit dem Produkt. Da hat der eine oder andere Kunde was vermisst und die Nachhaltigkeit als Added Value wurde damals einfach noch nicht so wichtig genommen. Wir waren also von den Stückzahlen her nicht ganz so erfolgreich, aber wir waren extrem erfolgreich im Lerneffekt, weil wir da unheimlich viel mitgenommen haben und schon sehr früh angefangen haben, uns mit Themen zu beschäftigen, wo ich heute bei meinen Vorträgen merke, dass Firmen erst 10 Jahre später jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen, weil jetzt der regulatorische Druck steigen wird in den nächsten Jahren.
Und die Kunden denken wahrscheinlich auch um, oder? Also ich habe es jetzt beispielsweise auch letzte Woche mitbekommen von einem bayerischen Automobilhersteller, der mittlerweile seinen Lieferanten gegenüber erwartet, dass sie so und so viel Prozent Recyclat verwenden, also Materialien aus wiedergewonnenen Rohstoffen. Also die Kunden denken da auch um und sind viel bereiter für solche nachhaltigen Lösungen, oder?
Also das ist nicht nur der bayerische Automobilhersteller, es sind alle Automobilhersteller. Die haben ja sich ja auch verpflichtet, klimaneutral zu werden bis 2045, was ja die gesetzliche Vorgabe in Deutschland ist. Das heißt, sie müssen auch in ihrer Lieferkette nachhaltig werden, so gut das geht. Das heißt, sie können auch nur Komponenten verbauen, die einen so niedrig wie möglichen Carbon Footprint haben. Und von daher sind die schon sehr interessiert an allen Aktivitäten. Ich durfte beispielsweise im Februar bei einem großen Automobilhersteller in England mich einfinden, zusammen mit meinem Geschäftsführer, und dort vorstellen, was wir im Bereich der Nachhaltigkeit machen. Und da ging es über das ganze Feld der Nachhaltigkeit und verstärkt aber auch natürlich über unsere Produkte, wie wir gedenken, unsere Produkte zu ändern, ökologischer zu machen, was wir für Aktivitäten haben. Und unsere Kunden interessiert das sehr. Schon allein, weil sie ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele einhalten müssen.
Ja, spannend. Ich finde, da sieht man schön, wie die Regulatorik, was du eben gesagt hast, weshalb dann die Automobilhersteller beispielsweise umdenken, wie die Regulatorik mit den Kundenwünschen gemeinsam am gleichen Strang ziehen und so eben auch als Treiber der nachhaltigen Wende fungieren. Weil wenn die Gesetzgebung klar ist, sich eure Kunden dazu committen und es dann von Lieferanten immer stärker einfordern. Ich glaube, so kann diese wirklich ganzheitliche Transformation gelingen. Insofern ist es wahrscheinlich nicht nur Aufwand und nicht nur Bürokratie, die Gesetzgebung, die da von der EU gerade vorgegeben wird, oder?
Ja, also die Gesetzgebung der EU steht ja immer stark in der Kritik, weil sie extrem viel regelt, weil sie als Regulationswut auch wahrgenommen wird. Aber man muss jetzt sagen, in Bezug auf den Klimawandel und auf diese riesigen Probleme, die vor uns liegen, geht's nicht ohne Regulatorik. Diese Veränderungen, die da stattfinden, die finden überwiegend lokal statt, betreffen uns also gar nicht unmittelbar hier in Deutschland. So war zumindest der Gedanke, bis die Flutkatastrophe im Ahrtal plötzlich mitten in Deutschland passiert ist. Also man hat es zwar in Südamerika und in Asien und sonst wo gesehen, was passieren kann, aber nicht bei uns. Deswegen hat man es lange nicht so ernst genommen. Und dann sind die Zeiträume natürlich auch extrem lange, in denen sich das verändert. Aber das Problem ist, dass das halt auch dementsprechend sehr, sehr lange noch nachschiebt, was wir in die Atmosphäre pusten. Das heißt, selbst wenn wir heute nichts mehr produzieren und kein CO2 mehr emittieren würden, hätten wir noch 30 Jahre die Nachwirkungen der aktuellen Produktion in der Atmosphäre zu spüren. Und diese lokale Dezentralität, will ich es mal nennen, und diese langsamen Vorgänge führen ja dazu, dass wir alle sehr, sehr betroffen sind, aber dass das passiert, was man als Attitude-Behavior-Gap bezeichnet, dass wir alle einen grünen Planeten wollen, saubere Luft, keine Klimakatastrophe. Aber wir alle müssen in den Spiegel schauen, weil wir doch ins Flugzeug steigen, weil wir doch ins Auto steigen, weil wir Dinge konsumieren, die wir vielleicht nicht notwendigerweise brauchen. Und die Regulatorik macht da ernst. Und deswegen bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass da jetzt an der Schraube gedreht wird und dass die Dinge ernst genommen werden von der EU, die die Verantwortung da sieht. Wir werden ja jetzt demnächst diese neue Ökodesign-Verordnung bekommen, ESPR, also Ecodesign for Sustainable Products Regulation. Die ist jetzt gerade vom EU-Parlament verabschiedet worden, ist noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht, aber die hat ganz konkrete Vorgaben an die Produktgestaltung drin. Das wird jetzt noch 2 Jahre dauern, bis das dann produktspezifisch in die einzelnen Familien, Produktfamilien ausgerollt ist. Und das wird gelten für Möbel, für Fahrräder, genauso wie für unsere elektrischen Antriebe. Es starten jetzt die Projekte, dass man im Prinzip die Anforderungen klar definiert, was ist machbar, was ist sinnvoll. Da wird es Arbeitsgruppen geben. Und dann wird mittels delegierter Rechtsakte das im Prinzip als harte Vorgabe kommen. Und da wir uns jetzt schon 10 Jahre mit dem Thema beschäftigen, will ich nicht sagen, können wir uns zurücklehnen, ganz im Gegenteil. Aber wir sind vorbereitet. Wir haben einige der Themen schon bei uns konkret umgesetzt. Wir haben Kreislaufprozesse. Wir wissen, wie man sowas im SAP abbildet und müssen diese ganze Arbeit, die andere Firmen jetzt noch machen müssen, nicht mehr tun. Und wir können das übernehmen, was wir bislang an Erfahrungen gewonnen haben.
Ja, super. Stichwort Erfahrung. Du hast ja gerade gesagt, ihr seid schon seit 10 Jahren dabei. Was sind denn so typische Kernherausforderungen, denen ihr da begegnet seid und die euer Leben an der einen oder anderen Stelle etwas komplexer gemacht haben? Kannst du uns da mitnehmen und Einblicke geben in die Kernherausforderungen der Kreislaufwirtschaft?
Also die Kernherausforderungen sind, die Kreislaufwirtschaft zu realisieren und sie so zu realisieren, dass die Produkte weiterhin wettbewerbsfähig sind und verkauft werden können. Die Kernerfahrung von unserem ersten Produkt Movi4U, dieser kleine Applikationsumrichter, von dem ich vorher gesprochen habe, für Einfachstanwendungen war, dass ein Produkt keine nachhaltige Wirkung erzielen kann, wenn es sich nicht verkauft, weil es dann nicht die Umweltsünder aus dem Markt drückt durch weniger Energieverbrauch und weniger CO2-Footprint. Wenn sich das Produkt nicht verkauft, wenn es nicht die Kundenanforderungen erfüllt, dann wird es keine nachhaltige Wirkung erzielen. Dann dient es bestenfalls als akademisches Schauobjekt, nämlich wie man es nicht machen sollte. Da ist dann zwar alles drin, was Energie spart und was den Footprint niedrig hält, aber es taugt nur fürs Museum. Das ist die erste Erfahrung, die wir eigentlich gemacht haben durch dieses erste Projekt. Die nächste Erfahrung, die wir gemacht haben, es ist extrem aufwendig, einen Kreislauf in Gang zu setzen. Weil bei uns ist es so, ich habe ja vorher von dieser großen Produktvarianz gesprochen und wir sind ja im Business-to-Business-Geschäft, nicht im Business-to-Consumer-Geschäft. Wir bedienen also keine Endkunden mit Spielzeugen oder mit Autos oder mit Fahrrädern oder mit sonstigen Dingen, sondern wir bauen Produkte, die andere Firmen wieder in ihre Maschinen und Fördereinrichtungen einbauen, also die sozusagen in der Produktionstechnik dann verwendet werden. Und es ist unendlich teuer, wenn so eine Automobilproduktion steht, weil ein SEW-Antrieb gerade den Geist aufgegeben hat. Da spricht man wirklich von 5-stelligen Beträgen in der Minute. 25, 30, 40.000 Euro kostet es, wenn so eine Automobilfabrik nicht produziert, und das will sich keiner erlauben. Das heißt, wir können keinerlei Rückschritt in der Qualität akzeptieren. Alles, was wir in den Kreislauf bringen, muss Neuwertqualität haben. Das heißt, wir müssen wirklich alle Komponenten, die wir aus einem Altantrieb rausnehmen, genau hinsichtlich der Qualitätsveränderung im ersten Leben untersuchen, müssen Tests machen. Was passiert, wenn das Ding jetzt 2-mal, 3-mal rotiert? Verändert sich das? Geht die Qualität runter? Und müssen zu 100% ausschließen, dass wir unsere Produkte verschlechtern, wenn wir Altmaterial einbauen. Und allein diese Qualifizierungsvorgänge sind sehr, sehr aufwendig. Und dann hängt man natürlich an solchen Themen wie: Wo demontiere ich? Wie sortiere ich? Wie kann derjenige, der so einen Antrieb auseinanderbaut, erkennen, ob man das Teil überhaupt verwenden kann oder nicht wiederverwenden kann? Weil wiederverwenden kann ich es ja nur, wenn es aktuell in der Produktion auch noch gebraucht wird. Und Komponenten in so einem elektrischen Antrieb oder in einer Elektronik verändern sich ja in bestimmten Abständen, weil optimiert, weil verändert wird. Und ich kann nichts einbauen, was seit 2 Jahren schon nicht mehr in der Produktion ist. Also müssen wir Sortier- und Begutachtungsprozesse einführen, die sehr schnell und effizient eben klären, können wir das Teil verwenden. Und genau da kommt jetzt auch die Digitalisierung ins Spiel. Wir müssen heute im Prinzip schon beim Kunden entscheiden können, wenn der Kunde sich bei uns meldet und sagt, wir haben hier 80 Frequenzumrichter des Typs so und so, die würden wir gerne abbauen, die brauchen wir nicht mehr, wir haben eine neue Produktionsanlage, könnt ihr die zurücknehmen, wollt ihr die zurücknehmen, dann müssen wir innerhalb von 24 Stunden in der Lage sein, zu entscheiden, Sind da Teile drin, die wir heute noch verwenden? Wie groß ist ihr Wert? Sind da beispielsweise Aluminiumgehäuse dabei? Wie groß ist der aktuelle Rohstoffpreis von Aluminium? Und wie groß sind unsere Aufwände für die Rückführung und Demontage, sodass das Ganze bezahlbar bleibt und auch nicht mehr Footprint auffrisst, als wir dann am Ende gewinnen, wenn wir es wieder einbauen? Das sind die ganz großen Probleme, die wir heute haben. Und dann natürlich, dass wir noch nicht in wirklich ausreichender Anzahl Antriebe vom Kunden zurückbekommen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eben im Business-to-Business-Geschäft sind, dass wir an OEMs liefern, die unsere Antriebe in Fördereinrichtungen oder in Maschinen verbauen und diese Maschinen dann an einen Endkunden gehen. Und zu diesem Endkunden haben wir dann häufig nicht eine direkte Kundenbeziehung. Wir wissen gar nicht, wo unser Kunde die hinverkauft, seine Maschinen. Wir haben das zwar bei besagten großen bayerischen Automobilherstellern und anderen, die uns vorschreiben, aus bestimmten Gründen, die einfach unsere Produkte in der Fördertechnik haben wollen. Da haben wir auch eine Beziehung, da erfahren wir das auch, aber bei vielen erfahren wir es nicht, wenn sie ihre Produkte zurückgeben wollen, weil wir keinen direkten Kontakt haben. Und da ist es jetzt wirklich eine große Aufgabe, Geschäftsmodelle zu entwickeln, wie wir an den Endkunden rankommen und wie wir es für den Endkunden attraktiv machen, Produkte an uns zurückzuliefern.
Auch da denke ich wieder an die Podcast-Folge mit dem Wilhelm Maus, der gesagt hat, bei denen funktioniert es mit ganz schnöden wirtschaftlichen Anreizen, setzt aber natürlich voraus, wie du sagst, dass man den direkten Kontakt hat. Er hat nämlich auch gesagt, also die kaufen die Produkte zurück, wenn ich es richtig verstanden habe, und es gibt sogar Strafzahlungen, wenn die Produkte nicht wieder zurückgeführt werden. Das geht aber wahrscheinlich nur, wenn man den direkten Kontakt hat, oder? Oder zumindest deutlich einfacher.
Ja, also Strafzahlung, es hört sich immer so nicht wirklich kundenfreundlich.
Nee, macht eher Angst.
Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt eine Sprudelkiste kaufen, wenn ich eine Strafe zahlen muss, wenn ich sie nicht zu dem zurückbringe, bei dem ich sie gekauft habe. Aber grundsätzlich müssen wir Anreize schaffen. Das muss das Ziel sein. Und Anreiz ist in erster Linie bei Wirtschaftsunternehmen eine gewisse Lukrativität, das zurückzugeben, und einen Service, der das sehr einfach macht, an uns die Produkte zurückzugeben. Also, dass wir die entweder selber abholen und dass wir eben sehr, sehr schnell ein attraktives Angebot machen. Und das muss ja eigentlich über dem Preis des Schrotthändlers liegen, der im Prinzip eine Mulde voll Elektroschrott beispielsweise zurücknimmt und das Ganze dann schreddert und damit auch noch Geld verdient. Wir sind ganz optimistisch, dass uns das gelingt, weil SEW hat eine sehr, sehr große Wertschöpfungstiefe. Also wir fangen an bei Stahl und Kupfer und Rohaluminium. Wir haben eine eigene Gießerei, die Aluminiumgehäuse macht, wie wir sie in unseren Motoren haben oder wie wir sie in bestimmten extrem robusten Frequenzumrichtern und Kommunikationsgeräten haben. Und deswegen ist es für uns extrem lukrativ, die Teile zurückzunehmen, die so ein Aluminiumgehäuse haben, weil wir wissen ja genau, das ist die Legierung in der Zusammensetzung, wie wir sie auch in den Ofen werfen in unserer Gießerei, und dann können wir direkt das Rohmaterial einsparen. Firmen, die nur assemblieren, also die aus zugekauften Komponenten ein Endprodukt machen, haben gar keinen Vorteil, wenn sie so eine Komponente zurücknehmen. Wenn die ein bisschen verschlissen ist, können sie die nicht mehr verwenden. Wir können gerade bei den metallischen Erzeugnissen, können wir eben die Teile sehr gut in unserer Gießerei verwenden, oder durch gute Trennmaßnahmen können wir auch Kupfer wieder aus den Wicklungen von den Motoren rausholen oder aus den Wicklungen von Bremsen beispielsweise sind wir aktiv und können dieses Kupfer als hochreines Kupferprodukt an die Kupferhütte zurückgeben oder dort zumindest, wo der Kupferdraht produziert wird. Die nehmen das uns sehr, sehr gerne zu einem hohen Rücknahmepreis ab.
Das heißt, Nachhaltigkeit ist auf der einen Seite ein möglicher Booster, um eure interne Effizienz zu erhöhen, um da Kosten zu sparen, dass man nicht die neuen Rohstoffe aus der Erde nehmen muss. Und auf der anderen Seite ist Nachhaltigkeit auch ein Quell neuer Geschäftsmodellideen, die so wahrscheinlich nie denkbar waren, oder?
Ja, also die Digitalisierung, die würde auch laufen ohne die Nachhaltigkeit, sage ich mal. Aber umgekehrt geht's nicht. Die Nachhaltigkeit wird nicht ohne die Digitalisierung funktionieren. Wir sind sowieso dabei, neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen zu entwickeln, weil wir müssen ja auch mit dem Trend der Zeit gehen. Wir müssen unseren Kunden ja auch über die Vernetzbarkeit der Antriebe neue Mehrwerte bieten, damit wir attraktiv bleiben. Und da gehört beispielsweise Condition Monitoring zu, also eine digitale Übertragung des Zustandes eines Antriebs beim Kunden. Ist er verschlissen? Braucht er eine Wartung? Braucht er eine Reparatur? Wie lange kann der noch laufen? Wurde er gestresst in seinem Betriebsleben, weil man ihn häufig mit Überstrom sehr, sehr stark gefordert hat? Oder ist er quasi nur im Leerlauf mit minimaler Anstrengung immer mal wieder einmal in der Stunde für ein paar Minuten gelaufen? All diese Informationen wollen wir abholen durch die digitale Netzung von unseren Antrieben und wollen dem Kunden sagen, dieser Antrieb muss noch nicht gewechselt werden. Nach unserer Abschätzung und unseren umfangreichen Studien müsste der noch 3 Jahre laufen. Du brauchst gar nichts machen. Das wird hier und da unser Geschäft natürlich behindern. Aber gerade für diese Fähigkeit wird uns der Kunde auch mehr bezahlen.
Ja, sehr schön. Also hat mir auch wieder gut gefallen, wie du gerade die Zusammenhänge zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung nochmal herausgestellt hast. Dass die Nachhaltigkeit der Digitalisierung einen Sinn und Richtung gibt und auf der anderen Seite die Digitalisierung die Nachhaltigkeit ermöglicht, weil es ja eben auf der einen Seite, wie du sagst, Condition Monitoring dafür sorgt, dass Abfälle reduziert werden, dass Stillzeiten reduziert werden und auf der anderen Seite, dass zur richtigen Zeit die richtigen Infos vorhanden sind. Wenn beispielsweise euer Kunde euch fragt, ob ihr diese Charge zurückkaufen wollt oder nicht, oder?
Also das ist so ein Kernthema, was mich im Augenblick wirklich umtreibt. Wir haben inzwischen, wir nennen das Internet of Things Label, wir haben inzwischen einen QR-Code auf jedem Antrieb, um den Kunden zu unterstützen. Er findet dann beispielsweise Schaltpläne, wie er den Antrieb verdrahten muss, auf welche Klemme welches Signal zu legen ist. Er findet die Bedienungsanleitung digital, wenn er diesen QR-Code abscannt. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Informationen noch sehr umfangreich ergänzen, dass wir im Prinzip darin abgelegt haben, welche Komponente ist verbaut, welchen Baustatus hat diese Komponente, welches Gewicht hat diese Komponente, sodass der Kunde durch das Abscannen des Antriebs uns im Prinzip direkt die Information liefern kann, aus der wir wiederum mit künstlicher Intelligenz und schnellen Analysemethoden sehr, sehr schnell feststellen können, diesen Antrieb können wir zum Teil wiederverwenden. Es lohnt sich, wenn der an uns zurückgegeben wird. Oder wir sagen, das Ding ist wirklich so alt, das geht jetzt in den Mischschrott. Da können wir auch keinen Nutzen draus ziehen. Und genau diese Digitalisierung aufzustellen, um sehr schnell entscheidungsfähig zu werden, wird natürlich beflügeln, dass wir die Kreislaufwirtschaft in Gang bringen.
Ja, ein wunderbares Schlusswort. Also was bleibt mir da noch zu sagen? Vielleicht eine abschließende Frage an dich, Jürgen. Was meinst du, welche Position, wir hatten es vorhin von den verschiedenen Positionen und Rollen in einem Konzert, welche Position braucht es jetzt in Deutschland in den Unternehmen, um die nachhaltige Transformation noch weiter treiben zu können? Ist es wieder der Dirigent oder eben doch vielleicht noch eine andere Position, die man so noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat?
Also zum einen muss mal der Gesetzgeber, der die musikalischen Aufführungsrechte regelt, muss die Gesetze so fassen, dass sie gut handhabbar sind und nicht überpacen. Also wir haben ja vorher über die EU gesprochen, deren Regulatorik ich für notwendig erachte. Aber man muss alles mit Maß machen und den Firmen genügend Zeit geben, die Dinge umzusetzen, weil die Themen sind sehr aufwendig. Und meine Erfahrung ist, dass bei jedem Thema, was man sich in der Kreislaufwirtschaft anschaut, 5 neue Fragen auftauchen, die man erstmal klären muss. Und man muss die Wettbewerbsfähigkeit bewahren. Das ist ein Kernthema. Also wir dürfen die Firmen nicht überfordern. Dann gehört es natürlich dazu, dass die Orchesterleiter auch die Notwendigkeit dieser Transformation kennen und auch die richtigen Notenblätter auf die Pulte legen, damit die richtige Musik gespielt wird. Das heißt, die Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft muss von ganz oben gefördert sein. Es muss im Mindset der Geschäftsführung enthalten sein, dass das ein wichtiges Thema ist und dass das auch ein Thema ist, was unverzichtbar für die wirtschaftliche Zukunft eines jeden Betriebs ist. Und nur wenn die Geschäftsführung das erkannt hat und das auch anschiebt und auch Mittel freigibt, wird sich was tun. Und damit das passiert, das vielleicht auch vorweg, muss man natürlich ein paar Projekte machen. Und das ist uns mit einem Projekt im Bereich der Motorbremsen gelungen, wo wir wirklich inzwischen Geld verdienen durch die Wiederverwendung von Teilen. Man braucht so ein Leuchtturmprojekt, wo man sagen kann, hey, es macht jetzt nicht nur ökologisch Sinn, wir sparen jetzt CO2-Emissionen ein, sondern wir können sogar Geld verdienen. Wir können unsere Resilienz steigern, weil wir eine zusätzliche Materialquelle haben. Wir können unsere Kunden besser bedienen in Zeiten, wo die Lieferkette nicht gut funktioniert. Wir können unsere nächste Generation begeistern mit Authentizität und Nachweisbarkeit von Nachhaltigkeitsaktivitäten, was immer wichtiger wird, weil die jungen Leute, die rar sind in Bezug auf Fachkräfte, die wollen natürlich einen Arbeitgeber, der seine Verantwortung ernst nimmt. Und das sind die Dinge, die wir eigentlich bespielen müssen in Zukunft, die jede Firma bespielen muss, wenn sie ordentlich weiter wirtschaften will.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal euch ans Herz legen. Spult nochmal 5 Minuten zurück und hört euch dieses Abschlussfazit und Plädoyer nochmal an. Da waren ganz viele sehr wertvolle Tipps, die jede und jeder in ihrem Unternehmen berücksichtigen kann, beherzigen kann, eben von Kunde kennen bis hin zu die richtigen Noten auflegen. Die Leute müssen es auf dem Schirm haben. Es muss von oben vorgelebt werden, ernsthaft und authentisch. Also hört da gern nochmal rein. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen, dass es eine sehr musikalische Folge war zum Thema Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, es hat sehr anschaulich auf den Punkt gebracht, warum das Thema wichtig ist, wie ihr bei SEW Eurodrive diese Herausforderung angeht, was ihr dabei gelernt habt und was es eben in Zukunft braucht, nämlich weitere Mitspielerinnen, weitere Musikerinnen, die auch neue Geschäftsmodelle denken, die Digitalisierung vorantreiben und alles zu einer Gesamtsymphonie zusammenkommen lassen. Lieber Jürgen, vielen Dank dir.
Ja, herzlichen Dank, Julian, für die Möglichkeit, hier über Nachhaltigkeit, Stoffkreisläufe zu sprechen. Vielleicht noch ein Abschlusswort von mir. Du hast ja jetzt immer sehr schön den Vergleich zur Musik gezogen. Genau wie bei der Musik, man ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit hat, wenn man am Ende auf der Bühne steht, sich die Arme auf die Schultern legt und sich verbeugt, weil unten ein tosender Applaus stattfindet, weil das Konzert gelungen ist. Genauso schafft man im Berufsleben eine tiefe Zufriedenheit, wenn man an diesem wirklich gesellschaftlich sinnvollen und wichtigen Thema arbeitet und Fortschritte erzielen kann. Und das ist das, was mich weiterhin antreibt.
Ein wunderbares Abschlusswort. Vielen Dank, Jürgen. Und ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt wirklich motiviert, dieses Gefühl auch zu empfinden und loszulegen. Warten ist keine Option. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sehr gerne.
So, das war's leider schon wieder mit unserer Podcast-Folge mit Dr. Jürgen Miller zum Thema Kreislaufwirtschaft bei SEW Eurodrive. Wir haben gelernt, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit bei so einem großen Industrieunternehmen mit über 22.000 Mitarbeitenden ist, welche Fortschritte und Learnings das Unternehmen und das Team rund um Jürgen bereits gesammelt haben, was die Challenges sind beim Thema Kreislaufwirtschaft und worauf es in Zukunft zu achten gilt. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und schreibt uns wie immer gern eure Fragen oder Impulse direkt per E-Mail. Die Ansprechpersonen und die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.